Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Wenn ihr jetzt denkt, so what? Dann ist es genau richtig angekommen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das wir euch mitgeben wollten, in diesem kurzen Nicht-Anspiel sozusagen oder Nicht-Theaterstück. Denn das kennzeichnet auch so ein bisschen das Lebensgefühl von vielen von uns. So what? Ich blick's überhaupt nicht mehr. Sichere Unsicherheit, Glaube in der Postmoderne, das ist das Thema, das wir uns heute anschauen möchten. Ein paar von euch sind jetzt noch später gekommen. Für euch gilt auch nochmal, ihr könnt jederzeit hier oben diese Nummer anrufen, eine SMS schreiben und eure Statements abgeben, Gegenposition einnehmen, Fragen stellen oder ein bisschen provozieren oder so. Haut einfach rein und nachher am Ende werde ich versuchen, auf die Dinge, wo ich eine Antwort formulieren könnte, vielleicht eine kleine Antwort zu formulieren. Wir schauen mal. Ich möchte euch einladen heute, einen Ausflug zu machen in unser Inneres. Ich meine damit jetzt nicht dich und dein Inneres, sondern ich meine unser Inneres als Gesellschaft, so ein bisschen wie wir ticken bei uns heute in Deutschland, vielleicht auch in der ganzen westlichen Welt. Wir haben ja unglaublich krasse Veränderungen hinter uns in den letzten 100 Jahren. Stellt euch mal vor 100 Jahren war gerade erst der Weltkrieg hier. Da drüben war der Schützengraben, quasi hinter Karlsruhe, irgendwo. Und so schnell geht's. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren übrigens auch die Auslöser dafür, dass die Menschen angefangen haben, umzudenken. Dass das, was bis dahin normal war für sie, auf einmal hinterfragbar geworden ist. Man könnte sagen, die Weltkriege waren eine der größten Auslöser der Postmoderne. Heute geht es ein bisschen um diese Epoche, in der wir stecken, oder auch nicht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wenn wir also darüber sprechen, wie Glaube, wie unser Inneres sich in der Postmoderne gestaltet, dann müssen wir erstmal verstehen, was Postmoderne überhaupt ist. Und ich mache das ganz kurz. Ein erster Gedanke, den ich euch gerne weitergeben möchte. Kurz erklären, was heißt eigentlich Postmoderne überhaupt, obwohl ihr den Begriff bestimmt alle schon mal gehört habt, weiß doch nicht jeder, was es ist. Lateinisch Post heißt einfach nach. Postmoderne ist sozusagen die Zeit nach der Moderne. Wenn wir also verstehen wollen, was Postmoderne ist, müssen wir eigentlich verstehen, was Moderne ist. Moderne oder auch Neuzeit begann vor roundabout 500 Jahren in etwa. Man kann darüber streiten. Ich denke, die Entdeckung Amerikas, Christoph Kolumbus, das war so ein wichtiges Datum für die Neuzeit. Auf einmal war alles möglich, was bis dahin nicht möglich war. Auf einmal konnte man mit dem Schiff, was weiß ich wohin, neue Kontinente entdecken, alles Mögliche. Fortschritt, Erforschung im medizinischen, im technischen Bereich, krasse Sachen sind passiert. Wir haben uns modernisiert. Ich möchte euch in einer kurzen Tabelle mal kurz erklären, wo wir gerade stecken. Wenn wir ins Mittelalter hineinschauen, ich weiß, es ist ganz hinten nicht so gut zu sehen, ihr könnt auch hier vorne hinsitzen, dann seht ihr es richtig gut. Wenn wir ins Mittelalter reinschauen, dann ging es bis ins 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts vielleicht, vor allem um die Frage nach, wie war es früher? Wie haben es unsere Vorfahren gemacht? Was sagen die Väter? Was sagt die Tradition zu diesem oder jenem Thema? Und wir feiern ja jetzt ja gerade 500 Jahre Reformation demnächst. Also Martin Luther war auch so ein ganz wichtiges Datum in der Frage der Moderne. Auf einmal haben die Leute angefangen, den Blick in die Zukunft zu lenken. Gesagt, was können wir eigentlich noch rauskriegen? Was ist noch möglich? Was könnte sich noch verändern? Was ist auch noch alles drin? Es geht nicht mehr ums Bewahren, sondern ums Erforschen, ums Weitergehen in die Zukunft gerichtet. Und dann kam mit den Weltkriegen, aber auch mit anderen Geschichten, wie zum Beispiel, dass wir gemerkt haben, der medizinische Fortschritt hat irgendwie zwei Seiten. Er ist nicht immer nur gut, er kostet sau viel und irgendjemand muss nachher entscheiden, ob man Maschinen abschaltet oder so. Da sind wir irgendwie, haben wir so einen Knick reingekriegt und dann haben wir gemerkt, es geht nicht immer nur vorwärts, vieles geht auch kaputt und rückwärts. Und viele Menschen haben sich dann darauf verlegt, oder wir als Gesellschaft, stärker das Hier und Jetzt zu gestalten und nicht mehr so stark nach vorne zu gucken, außer so ein paar Hartgesonnen im Silicon Valley, die arbeiten sozusagen in der nächsten Welt. Aber viele Normalbürger, hier und jetzt. Wenn es im Mittelalter noch darum ging, ihr seht hier Gott und die Seele, wie kann ich Gott gnädig stimmen, wie kann er mich auf das Jenseits vorbereiten, so hat sich mit der Moderne der Mensch mehr in den Mittelpunkt des Denkens gerückt. Wie können wir jetzt das Hier und Jetzt als Menschen gut gestalten, unseren Kosmos, unsere Welt ordnen? Fortschritt war das Thema und man hat alles erwartet. Man hat erwartet, dass man den Tod überwinden kann. Man hat erwartet, dass jede Krankheit heilbar wird. Dieser Gedanke ist in der Postmoderne gestorben. Wir haben gemerkt, Krankheiten, die wir besiegen, sind wie eine Hydra. Auf einmal wachsen 5 andere raus. Wir kommen nie an ein Ende. Wo in der Moderne noch die Strukturen und Regeln und Ordnungen sozusagen wichtig waren, wir können alles ordnen, denkt man nur Reinbegradigung und so, all die Sachen ordnen, 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 haben wir heute wieder genau das, so ein Zurückrudern. Lass uns die Ordnung wieder aufbrechen, lass uns die Konventionen durchbrechen, lass uns die Regeln umschreiben oder kaputt machen. Die Postmoderne ist in der Diskussion, ob sie überhaupt als eigene Epoche oder Zeitalter gilt, sie ist ja eigentlich quasi eine Nicht-Moderne. Vielleicht ist sie auch nur so wie so eine kleine Warze am Hintern der Moderne, sozusagen ein Auswuchs oder so. Wir werden es vielleicht in Jahrzehnten sagen können, ob wir tatsächlich in einer neuen Epoche gelandet sind. Manches deutet darauf hin, dass es vielleicht doch wieder eine Kehrtwende hingibt zu modernen Werten. Manche von euch in eurem Alter, die junge Generation sozusagen, die ist konservativer als ihre eigenen Eltern, habt ihr schon gemerkt vielleicht, ne? In ihren Werten, eure Eltern waren in eurem Alter, wenn ihr jetzt so um 20 rum seid, wesentlich hippiemäßiger unterwegs als ihr. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Postmoderne vielleicht nur so ein vorübergehendes Phänomen ist. Aber in jedem Fall hat diese Art zu denken oder nicht zu denken uns innerlich mit einem Vakuum hinterlassen. Viele Menschen heute sind unglaublich leer innen drin und wissen nicht, wo oben und unten, hinten und vorne ist. Ein Chaos, gerade auch in der Frage des Glaubens. Das ist Postmoderne, ganz schnell so auf den Punkt gebracht. Man könnte noch viel dazu sagen. Ein zweiter Gedanke, der ist mir eigentlich noch viel wichtiger, welche Werte bestimmen uns innen drin in der Postmoderne? Was bestimmt uns eigentlich als postmoderne Menschen? Jeder von euch lebt ja in dieser Zeit und wir sind sozusagen postmoderne Menschen, mehr oder weniger gefärbt von den Dingen, die die Leute um uns herum ja auch so denken oder ticken. Ihr seid aufgewachsen in einem Elternhaus, da habt ihr was mitgekriegt. Bestimmte Sachen liegen in eurer Persönlichkeit, manches habt ihr im Kindergarten, in der Schule, Medien, Freunde und so weiter. Das macht eure Identität aus, das prägt euch, das macht euch, das macht dich zu dem, was du jetzt bist. Jede Epoche, jedes Zeitalter hat so bestimmte Dinge, so bestimmte Werte, bestimmte Sachen, die sie loben, die sie auf dem Leuchter stellen und sagen, ja, das ist super, das ist erstrebenswert, das wollen wir. Gelobt sei die Ordnung, sage ich mal jetzt in der Moderne war das, gelobt sei die Ordnung. Und in der Postmoderne haben wir auch solche Dinge, die ausgelobt werden. Und ich möchte mal 3 davon weitergeben. Vielleicht findest du dich darin wieder. Das erste ist, gelobt sei die Verunsicherung. Gelobt sei die Verunsicherung. Die Postmoderne definiert sich in Abgrenzung zum Moderne. Sie ist sozusagen die Nicht-Moderne, die Nachmoderne. Sie ist aber an sich nichts Wesenhaftes. Es ist eher so wie Dunkelheit. Wenn wir das Licht ausmachen, dann ist dunkel und dunkel ist eigentlich nichts als nur Abwesenheit von Licht. Es ist einfach etwas nicht da. Und so ist das Lebensgefühl oder unser Inneres auch unbestimmbar, nicht zeigbar, undefiniert, indefinit. Vieles von dem, was sicher war bisher, ist auf einmal unsicher geworden. Was heißt es, Mann und Frau zu sein? Oder ist es schon eine Schublade, in der ich gesteckt werde? Was heißt es, irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen, sind die nicht schon längst überholt? Kann man das so sicher sagen? Alle Ideologien, Rollenbilder, Strukturen wurden uns entrissen und es ist ein Chaos hinterblieben. Vor etwa 100 Jahren gab es diese Kunst-Epoche des Dadaismus. Und Dadaist würde sich verwehren gegen diese Aussage, denn er versteht sich eigentlich nicht als Kunstepoche, sondern eher als Antikunst. Der Dadaismus war der Vorläufer der Postmoderne im künstlerischen Bereich. Falls ihr nichts davon wisst, habt ihr entweder in der Schule nicht aufgepasst oder eure Lehrer haben es euch nicht beigebracht. Aber ich musste dadaistische, lyrische Dadaistik lernen. Ein Gedicht ist mir noch hängen geblieben von Hugo Ball, die Karawane. Ich lese die euch mal vor, falls ihr sie nicht kennt, um so ein Gefühl zu kriegen, was denkerisch zur Postmoderne geführt hat. Also der Typ ist nicht bescheuert, ne, wenn ich das jetzt lese, sondern das ist ein hochgefeierter Künstler.
Jolifando bambla o fali bambla, krosigam fa habla horen. E gigagoramen higo bloiko rusula huyu holaga holala. An logobung blagobum blagobum boso fataka ü. Shamba vula vusa olo bo haita de gorme shige zun bada. Vulubus subudu ulubus subudu tumba baumf. Kusaga uma baumf. Der Dadaismus hat den Zufall als künstlerisches Element entdeckt und hat jede Ordnung und jede Struktur verneint. Es darf nichts nachvollziehbar und erklärbar sein, es muss alles anti sein. Das Nicht-Zeigbare, das Nicht-Darstellbare. Und von der Kunst hat sich über die Literatur in die Geistesgeschichte hineingeschlichen und ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft im Denken in uns angekommen. Diese Verunsicherung, diese Sinnlosigkeit. Und wie wir alle darum kämpfen, das Leben irgendwie unter die Füße zu kriegen in dieser ganzen Sinnlosigkeit. Und wir strengen uns noch mehr an und noch mehr an und schaffen es doch nicht, wie Mark Twain mal gesagt hat, als wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Wie vielen von uns geht es so? Wir wissen nicht mehr, was Sinn macht, aber wir kämpfen wie verrückt, um den Kopf über Wasser zu halten. Weil das Nichtseiende zum Ideal erhoben wird innerlich, wird jede Ordnung in Frage gestellt. Und die Folge ist, und das erlebt ihr in jeden Tag in euch drin vielleicht auch, wir haben eine Anti-Haltung entwickelt. Eine Anti-Haltung gegen jeden Erklärungsversuch, gegen jede Ordnung, gegen jede Bevormundung, gegen jeden, der uns sagen will, was wie ist. Das darf er nicht. Der Anarchismus kommt auf als politische Grundhaltung. Und auf der anderen Seite in der Gegenbewegung dann der Nationalpatriotismus, sage ich mal, der versucht, äußere Ordnung festzuhalten, obwohl eigentlich nichts mehr zu halten ist, ne? Und sich irgendwie in Äußerlichkeiten ergeht und beide gehen fehl. Verlust von Sicherheit, Verlust von Ich, Verlust von Tiefe. Man könnte sagen, was ist eigentlich Wirklichkeit? Wir wissen es auch nicht. Das ist der erste Gedanke, die Verunsicherung, das erste postmoderne Lebensgefühl in uns drin. Verunsicherung. Und zweites, was gelobt wird in der Postmoderne, gelobt sei, was nicht festlegt, hängt irgendwie auch damit zusammen natürlich. Regeln, Strukturen, die waren gerade in der Zeit des Kaiserreiches und des Nationalsozialismus sehr unheimlich wichtig für die Menschen. War klar strukturiert, was wie läuft. Und als das alles zusammengebrochen ist, haben wir das als sehr beengend empfunden. Im Nachhinein. Und auf einmal werden alle Regeln entwertet. Kunst, fangt mal wieder an. Kunst ist Kitsch und Kitsch ist Kunst. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Gibt keine klaren Regeln mehr, nach denen wir das analysieren können. Gegen den Kanon, gegen das Abgemachte, gegen die Religion, gegen die Systeme, gegen die Ideologien. Und damit wird die postmoderne Werteverunsicherung selber zu einer Ideologie. Ich lasse mich nicht festlegen. Du kannst sagen, wie du das subjektiv siehst, aber wehe, du sagst, dass das ist so objektiv. Das darfst du nicht. Das ist verboten. Leg mich nicht fest. Und das hat eine starke Auswirkung auf unser Leben. Zum Beispiel auf die Identitätsbildung von Menschen. Wie viele, ungleich viel mehr, sind heute verunsichert in der Frage ihres Geschlechts. Der Genderismus kommt auf, oder Gender Mainstreaming oder Gender, wie auch immer ihr das kennt, kommt auf Ende des 20. Jahrhunderts, und versucht uns beizubringen, dass du dein Geschlecht selbst wählen kannst. Keiner darf dich festlegen, nur weil du ein biologisches Geschlecht trägst, hat es noch lange nichts darüber auszusagen, wie du wirklich bist. Lass dich nicht festlegen. Jeder, der behauptet, dass Menschen biologisch festgelegt sind, wird bekämpft. Es wird ein Feindbild geschaffen, Kampf dem weißen, heterosexuellen, sexistisch-rassistischen Pöbel. Nur wir klugen, gebildeten Intellektuellen wissen, wie der Mensch wirklich ist oder eigentlich nicht ist. Und so viel läuft in diesem Bereich über Sprache. Ihr könnt es jetzt oder habt es jetzt beobachten können im amerikanischen Wahlkampf, wie heuchlerisch das ist, wie diese Clinton so gut dargestellt wurde in unseren Medien, ja? Und wie der Trump so runtergemacht wurde, weil er ist ja ein bisschen doofer Bauernpöbel, sag ich mal, wie er sich so ausdrückt, so sexistisch und herabwürdigend, ne? Und das wird bei uns auch breit getreten, haben absolut recht. Aber die Clintons, die sexistisch, polygam sexistisch quasi leben die ganze Zeit, die werden als die Guten dargestellt. Hauptsache die Sprache stimmt, Hauptsache du redest es richtig, du formulierst es gut. Über Sprache wird Veränderung auch eingeleitet. Diese Nicht-Festlegung hat auch Auswirkungen auf unseren Umgang mit Fremden, mit Ausländern, mit Flüchtlingen. Wir tun uns so schwer, Menschen zu integrieren in unser Land, weil sobald wir darüber nachdenken, ob es sowas gibt wie eine Leitkultur, eine deutsche Leitkultur, dann kriegen wir ein ganz schlechtes Gefühl. Das wird als einengend empfunden. Jede Schubladisierung anderer verabscheuen wir innerlich für uns selber und das möchten wir auch niemand aufdrücken. Schaut mal rein, ihr kennt diese Geschichte, es ist Köln, Silvesternacht, die sexuellen Übergriffe. Wie schwer haben wir uns getan, das zu benennen, was da war. Tagelang hat die Kölner Polizei es nicht geschafft zu sagen, dass an die 1000 fast ausschließlich geflüchteten Menschen, überwiegend aus den Maghreb-Staaten, sich gezielt und geplant an deutschen Frauen sexuell vergangen und missbraucht haben und sie bestohlen haben. Das schaffen wir nicht zu sagen, weil wir ganz schnell diese Rassismuskeule im Kopf haben. Oh, bitte nicht in die Schublade rein, ich will nicht in die Nazi-Ecke gestellt werden. Und nachher musste der Polizeiboss die Verantwortung tragen und zurücktreten, weil er es nicht geschafft hat, das zu benennen. Aber es ist ihm nicht zu verdenken. Wir tun uns so schwer damit, Dinge beim Namen zu nennen. Und das hat auch Auswirkungen auf unseren Glauben. Wir haben den Begriff der Mission verunglimpft. Man darf nicht missionieren. Es ist das ganz, ganz Schreckliches zu missionieren. Dass man Menschen sozusagen sagt, dass das, was man glaubt, dass das auch die Wahrheit ist und der andere vielleicht falsch liegt. Das darf man nicht. Und dann ist ein Vakuum entstanden in unserer Gesellschaft. Und in dieses Vakuum hinein stoßen radikale Gruppen wie die Salafisten und füllen es aus. Rechts die neuen Nationalisten, links die Occupier, könnte man sagen. In der Mitte ist es nicht mehr viel. Politik der Mitte ist verloren oder wird unmöglich gemacht. Und die Folge ist, dass wir auch in Glaubensdingen es nicht schaffen, irgendwie einen Mittelweg zu gehen. Einen klaren Weg, sondern wir schubladisieren, wir extremisieren, wir verteufeln die anderen. Wenn die Orientierung verloren ist, ist irgendwie alles gleichgültig oder gleichgültig. Was ist richtig für alle? Ich weiß auch nicht. Ein drittes, was uns bestimmt, ist der Extremismus. Gelobt sei der Extremismus. Der Verlust von Sicherheit führt dazu, dass die Mitte in der Gesellschaft ausblutet. Ich habe es gerade gesagt, wir werden extremer. Rechts und links stärken sich die Ränder und in der Mitte wird es leer. Gerade die Digitalisierung unserer Welt hat das zusätzlich befeuert. Wenn ihr in Communities und Netzwerken im Internet unterwegs seid, wie schnell passiert es, dass ihr euch abschottet, ohne es zu wollen? Ihr redet mit Leuten, die genauso ticken wie ihr. Wer anders tickt, wird schnell rausgemobbt oder niedergemacht. Und man bewegt sich nur im eigenen Saft. Ich glaube, das Internet hat nicht mehr Freiheit, sondern mehr Verengung der Denkwelt gebracht. Die schlauen Algorithmen der Internetgiganten, die schlagen uns ja vor, was wir suchen wollen. Du willst doch bestimmt dieses oder jenes suchen. Das ist doch genau dein Interesse. Bitte beschäftige dich doch nur mit dem, was du sowieso schon kennst. Nichts mit anderem. Ein Blick in das ein oder andere Buch würde uns gut tun. Da müssen wir von vorne bis hinten lesen und uns mit was auseinandersetzen. Die Politik ist gefühlt so stark nach links gerutscht bei vielen Menschen, dass sie automatisch nach rechts rutschen und die Trumps und Erdogans leichtes Spiel haben. Weil wir den Eindruck haben, wir werden nicht mehr wahrgenommen. Extremisieren, verteufeln, abgrenzen von den anderen. Wir verlieren die Diskursfähigkeit, auch über das Thema Glauben. Gerade unlängst einen Artikel gelesen über Safe Spaces in Amerika. Crazy, dass an Colleges eigene Häuser und Räume gebaut werden für Menschen, die alle gleich ticken. Ein Haus für, oder ein Raum für Latinos, ein Raum für Frauen, ein Raum für Dunkelhäutige, ein Raum für Homosexuelle, damit ja keiner sich mit Leuten auseinandersetzen muss und sich eventuell verletzt fühlt, weil jemand anders tickt als du. Sie sollen Sicherheit in der Uni haben. Und die Uni gibt offizielle Sprachregelungen heraus, was man sagen darf an unserer Uni und was nicht. Konservative Intellektuelle in Amerika beschweren sich schon seit einiger Zeit darüber, dass sie an den Rand gedrängt werden. Und wenn sie ihre Meinung zum Besten geben, sie gleich niedergemacht werden. Das ist unser Ding, auch beim Thema Glaube. Kein friedlicher und liebevoller Wettstreit der Religionen, sondern ein Niedermachen der anderen Meinung. Wir sehen es bei den Demonstrationen, Demo für alle zum Beispiel, oder der Marsch fürs Leben von konservativen Menschen in unserer Gesellschaft ausgetragen. Was für ein hohes Polizeiaufgebot brauchen wir, um diese Menschen zu schützen vor körperlichen Übergriffen in unserem Land, wo so viel Hass ihnen entgegenschlägt, weil es nicht ertragen werden kann, dass Menschen konservative Meinungen vertreten. Ein kleines Fazit, was bestimmt uns? Die Postmoderne ist bestimmt durch Unsicherheit, durch Indifferenz, durch Extremismus. Und je nach Milieu gehen wir Menschen damit ganz anders um. Jeder von uns geht anders damit um. Ein paar versuchen festzuhalten, was festzuhalten ist. Sie versuchen sozusagen am rechten Rand der Gesellschaft noch irgendwie, wenigstens äußerlich, ihre Heimat nicht zu verlieren. Und andere versuchen am linken Rand alles in die gefühlte Fortschrittlichkeit weiterzudrängen. Aber die allermeisten Menschen befinden sich irgendwo zwischendrin und leben einfach so einen pragmatischen Hedonismus. Komm, was soll's? Lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Das ist übrigens ein Zitat aus der Bibel. Da steht es schon in Jesaja 22, Vers 13. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Soziologen sagen, Hybridisierung, also Übertreibung, Karnevalisierung, also fröhliches Feiern, Ironie, das sind die Stilmittel der Postmoderne. Sei nicht ernst, sei nicht auf Wahrheit bedacht, feier das Leben einfach. Wer weiß, was morgen kommt. Wer kann schon wissen, was überhaupt ist? Ein dritter Gedanke für heute. Ich möchte mal ein paar Pfosten einhauen für Dinge, die ich für absolut notwendig halte, was wir bitter nötig haben bei uns, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, vielleicht in der gesamten westlichen Welt. Das sind so ein paar Pfosten, die ich einfach reinhauen, die dich auch so ein bisschen liebevoll provozieren sollen, dass du Widerspruch hast dagegen und sagst, hey, der spinnt doch, Herr Typ. Wie kann er sowas sagen? Das will ich gerne in deinem Herzen auch herausfordern. Das Setting der Postmoderne ist klar oder eigentlich vielmehr unklar, logisch. Aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Wie können wir da einen Weg für uns drin finden? Wie können wir sein in dieser Zeit? Manchmal sind in der Bibel Menschen zu Jesus gekommen und haben zu ihm gesagt, Herr, was sollen wir tun? Und Jesus hat ihnen dann Ratschläge gegeben, die ihm wichtig waren als Sohn von Gott, die er für bitter nötig hält. Und dann war jeder einzelne von diesen Leuten in der Situation, dass er sich entscheiden musste, jo, stimmt, das war ein guter Tipp, das mache ich, oder nö, damit kann ich nichts anfangen, ich möchte es nicht. Manche haben das umgesetzt, andere nicht. Ich habe viele der Ratschläge von Jesus für mich als wertvoll entdeckt und ich möchte euch auch wieder drei davon mitgeben, die mir wichtig geworden sind, für unsere Zeit, für dich und für mich. Das Erste: Wir brauchen wieder Mut, liebevolle und klare Positionen zu beziehen. Liebevolle und klare Positionen. Wir sind so weichgespült harmoniesüchtig. Die größte deutsche Jugendstudie, die Shell-Jugendstudie, die ich seit 12 oder 16 Jahren beobachte, die bringt es immer wieder von, die machen immer so im Vierjahresrhythmus, immer wieder zeigen sie, dass die Werte der jungen Generation bis 25, dass an der Spitze die fünf höchsten Werte, die Werte der privaten Harmonie sind. Gute Freunde, nette Familie, beliebt sein und so. Hauptsache, uns geht's gut. Wir sind so harmoniesüchtig, dass wir auch für uns selber kaum klare Positionen erringen können, aus lauter Angst, anderen auf die Füße zu treten. Wir brauchen liebevolle Klarheit und hier kann die Bibel uns helfen. Die Bibel erklärt mir nämlich, wie Gott Liebe meint und die Bibel fordert uns ganz schön raus bei dem, was sie unter Liebe versteht. Gott haut einen richtig dicken Pfosten rein in Sachen Liebe. In 1. Johannes Kapitel 4 beschreibt Johannes mal die Liebe aus Gottes Sicht. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Da steckt so viel drin, was sofortigen Widerspruch in uns reizt als postmodernen Menschen, was so festlegend ist, was mit so einer großen Sicherheit gesagt wird und was uns so in eine Schublade hineinsteckt, als verloren, als Sünder, und das wollen wir nicht. Das reizt zum Widerspruch. Und doch ist es die Liebe Gottes. Er fordert dich raus. Ich opfer mich selber für deine Schuld. Und du bist in der Position zu sagen, möchte ich, nehme ich an oder nicht. Liebe erfordert Klarheit. Liebe erfordert mutige Entscheidung. Und so möchte ich mal diesen Pfosten reinhauen und dich damit liebevoll zum Widerspruch reizen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, er ist der Sohn von Gott. Ich glaube, er ist der Erlöser der Welt. Und ich glaube, es ist möglich, mit ihm eine personale Beziehung zu haben. Und ich glaube, dass wer nicht an ihn glaubt, verloren geht. Das ist das Zentrum der Bibel. Das möchte ich deutlich sagen und sagen dürfen. Ein zweites, was wir bitter nötig haben aus meiner Sicht, ist, wir brauchen die Fähigkeit, uns tolerant und vehement mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Tolerant und vehement mit anderen Meinungen. Schon interessant, das Christentum war jahrhundertelang der Wächter der gesellschaftlichen Moral. Im Hochliberalismus hat sich dann das mehr und mehr abgeschwächt. Und heute wird überwiegend das Christentum als der Gegner der gesellschaftlichen Moral gesehen. Wir sind doch schon so fortschrittlich und ihr hängt noch dahinter. Ihr seid unsere Gegner. Euch müssen wir rausradieren. Interessant, dass die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 beschlossen hat, als sie die Gender Agenda geschrieben haben, dass jede Religion, die dieses Gender Mainstreaming nicht mitträgt, lächerlich gemacht werden muss vor der Öffentlichkeit. Der Toleranzbegriff wurde uns gestohlen. Wir brauchen ihn wieder. Klare Meinungen, die gesagt werden müssten. Ein festes Fundament, zu dem ich stehe, wo ich sage, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Martin Luther hat es gemacht vor 500 Jahren und damit eben gerade die Moderne mit eingeleitet. Das zu tun und trotzdem andere Meinungen klar stehen zu lassen, ohne die Unterschiede vorschnell einfach klein zu reden. Ich darf sagen, du liegst falsch und ich habe recht. Das ist die Grundlage von echter Toleranz. Und dann höre ich mir an, was du zu sagen hast, wo du denkst, du hast recht und ich liege falsch. Und das ist okay. Lass uns ins Gespräch kommen. Wie erlebst du Gott? Wie erlebe ich Gott? Und ich fordere euch heraus, lasst es zu, dass ihr auch eine missionarische Gesinnung entwickelt für eure Überzeugungen, dass ihr andere teilhaben lasst an dem, was in euch ist, ohne dass wir das Gegenüber lächerlich machen oder übermäßig polemisieren. Jesus konnte das so gut, er hat in Johannes 14, Vers 6 das gemacht. In einer polytheistischen Umgebung, in einer Vielgötterei des Römerreiches von den Griechen übernommen, sagt er so Sachen wie, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich, Punkt. Ein exklusiver Anspruch, der zum Widerspruch herausfordert, auch dich. Und so möchte ich auch hier das Statement abgeben, an dieser Stelle einen Pfosten reinhauen, dich wiederum liebevoll zum Widerspruch reizen. Ich glaube, dass andere Religionen wie der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus oder das New Age-Gepansche, was wir hier haben bei uns, dass sie am Ende leer ausgehen werden und dass ihnen in der Ewigkeit das Urteil von Gott gesprochen wird. Ich möchte mit dir darüber ins Gespräch kommen. Ich möchte hören, wie du darüber denkst, ohne dass ich in Political Correctness und vorauseilendem Gehorsam schon meine Meinung relativiere, bevor ich mit dir darüber rede. Ein drittes, was ich denke, was wir bitter nötig haben in unserer Zeit heute. Wir brauchen mehr kraftvolle Demut und das Wissen um unsere eigene Begrenztheit. Ich weiß nicht alles. Ehrlich gesagt, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Je mehr ich lese, desto mehr werde ich mir dessen bewusst, dass ich so sau viel einfach überhaupt keine Ahnung davon habe. Oder nur rudimentäre Einblicke. Und eine wichtige Entdeckung auf meinem Weg des Lernens bisher ist gewesen, zu merken, ich bin nicht Gott. Diese Banalität ist so wichtig für uns. Ich bin nicht Gott. Gott ist außerhalb von mir. Und das heißt, ich muss auch nicht die letzte Verantwortung tragen. Nicht für diese Welt, nicht die letzte Verantwortung für mich und nicht für dich und nicht für Gott selber. Er kann für sich selber sorgen und für die Welt. Ich kann mich einfach auf den Weg machen, ihn zu entdecken. Und dabei werden sicherlich nicht alle Fragen in meinem Leben geklärt. Aber ich kann Ruhe bekommen über die Frage des Lebens. Ich brauche nicht mit Gott zu debattieren und zu streiten, aber ich kann's. Paulus steht mal vor dieser Frage, nachdem er kapitellang über Gott analysiert, sagt der Römer 9, Vers 20. So, wer bist denn du eigentlich? Du Mensch willst anfangen, mit Gott zu streiten. Schon ein bisschen lächerlich, wenn Gott Gott ist. Vor einiger Zeit las ich die Geschichte von einem amerikanischen Pastor, der seinen Sohn verloren hat durch einen Suizid mit 27 Jahren. Er hat sich eine Auszeit genommen, um zu trauern, und in seiner ersten Predigt, wo er wieder angefangen hat zu arbeiten, da hat er darüber gesprochen, wie schmerzhaft es war, seinen eigenen Sohn zu verlieren und wie er immer noch damit zu kämpfen hat, dass er nicht geheilt werden konnte von seiner jahrelangen Depression. Und dann sagt er einen Satz: Ich will aber lieber mit Gott leben und keine Antwort auf meine Fragen bekommen, als ohne ihn zu leben und alle Antworten kennen. Ich will lieber mit Gott leben und keine Antwort auf meine Fragen bekommen, als ohne ihn zu leben und alle Antworten zu kennen. Ich hau hier mal einen Pfosten rein. Ich glaube, dass Gott genug ist für mein Leben, und ich glaube, dass Gott genug ist für dein Leben. Ich glaube, dass ich Gott nie im Griff haben kann, aber ich glaube, dass er mich im Griff haben kann. Und das ist genug. Ich möchte zum Ende kommen. Viele von uns postmodernen Menschen erleben ihr Leben als ein Tappen im Dunkeln. Da sitzt ein junger Mann vor mir, der mir so beschreibt, wie es ihm innen drin geht. Und er sagt, ich fühle mich wie in einem Tunnel, alles ist dunkel. Und ich hab Angst, auch nur einen Schritt in eine Richtung zu machen, weil ich hab Angst, dass ich abstürze, wenn ich einen Schritt mache. Ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo ich bin. Wie vielen von uns geht es auch so. In so einer Situation brauchen wir jemanden, der von außen in unsere Dunkelheit hineinkommt, uns bei der Hand nimmt und herausführt. Und das kann nicht ich sein oder du. Das können Menschen nicht füreinander tun. Wir können vielleicht nur von dem berichten, wo wir das Licht gefunden haben. Wo wir gemerkt haben, hier hat sich meine Dunkelheit durchbrochen vom Licht. Aber letztlich ist jemand anders hier in Aktion und muss dich rausholen, wenn es dir so geht. Jemand von außen. Gott ist fähig dazu. Er kann's. Und Jesus bietet dir das an. Schon interessant, dass er das gesagt hat, als er auf der Welt war. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit wandeln oder leben. Er bietet sich dir an als Licht. Jesus hat niemals um Fans gebuhlt. Er war kein Star, dem die Leute nachlaufen sollten, sondern er hat sich angeboten als Licht, als Wahrheit, als einzig möglicher Weg zu Gott, dem Vater. Und er lässt die Menschen und er lässt auch dich in der Entscheidung, wie du darauf reagieren willst. Viele in seiner Zeit haben das nicht verstanden. Viele in seiner Zeit haben den konsequenten Schritt gezogen und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir lesen, und das ist die letzte Stelle für heute, die ich euch weitergebe, Johannes Kapitel 6, Vers 60, wie die Jünger reagiert haben. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich sowas anzuhören? Weil das so exklusiv war, Jesus. Und Jesus sagt dann einige Zeit später, niemand kann von sich selber aus zu mir kommen, es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. In unserer Zeit ist vieles unsicher, ist vieles indifferent, ist vieles mega extrem. In diese Dunkelheit, in diese gefühlte Dunkelheit und Unsicherheit hinein, gibt Gott dir durch seinen Sohn das Angebot. Ich reiche dir meine Hand, schlag ein, wenn du willst. Die Entscheidung dazu, die bleibt immer bei dir. Jesus wird sich dir nicht anbohlen, sondern er lässt es dir, ob du möchtest oder nicht. Soweit mal.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.